Bevor ich mit meiner Predigt beginne, habe ich noch was in eigener Sache. Rahel und ich, wir sind am 21. März hier runtergezogen und nun leben wir hier ohne Familie. Und ich habe in meinen 31 Jahren noch nie Weihnachten ohne meine Familie erlebt, aber das werden wir dieses Jahr so tun. Das heißt, Rahel und ich, wir bleiben hier. Und jetzt dachten Rahel und ich, mit wem sollen wir Weihnachten feiern? Und vielleicht denkst du dir auch genau das Gleiche. Mit wem soll ich feiern? Ich habe keinen, der mich einlädt. Hiermit laden Rahel und ich all diejenigen ein, die nicht wissen, mit wem sie feiern sollen. Das heißt, wenn du noch nicht weißt und noch nicht eingeladen bist irgendwo, oder vielleicht willst du sogar eine Einladung abschlagen und zu Danny und Rahel kommen, du bist herzlich eingeladen. Am 24. nach dem Gottesdienst würden wir dann zu uns gehen und alles Nähere dann besprechen. Also, wenn du gerne diese Einladung annehmen willst, komm einfach auf Rahel oder mich zu. Wir würden uns freuen, wenn wir eine Feier für solche am Rande stehende, die wir uns auch nicht so fühlen, feiern könnten. So. Und jetzt will ich mit uns einen Psalm lesen. Und da wir, denke ich, bisher noch nicht viel gestanden haben, lade ich ein, dass wir zur Ehrerbietung dieses Psalmes auch aufstehen. Den will ich dann lesen. Lasst uns dazu aufstehen. Psalm 24, wer mitlesen will. Psalm 24 von David, ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen, denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Ich will noch beten. Lieber Vater, damals hast du dem David diesen Psalm ins Herz gegeben. Und wir singen heute Lieder davon. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und ich bete, dass du uns hilfst, diesen Psalm zu verstehen, dass du mir die Weisheit gibst, das auszulegen, was hierin geschrieben ist. Und dass du unsere Herzen berührst dadurch. Amen. Ja. Heute ist der 13. Dezember. Und wenn man genau rechnet, Kinder können das besser, dann kann man sagen, es sind noch 11 Tage bis Weihnachten. Und wie haben wir als Kinder auf diesen Tag hingefiebert? 11 Tage und 11 Nächte, noch so und so viel mal schlafen, dann ist Weihnachten. Jetzt sind die Kinder nicht mehr hier, die genau das sagen können, noch so und so viel mal schlafen. Und ich als erwachsener Mensch und als Christ, ich schaue auf einmal ganz anders auf dieses Fest. Ganz anders wie die Kinder. Und mir wird bewusst, wenn ich das Treiben in unserer Zeit anschaue, zu welchem Ereignis dieses Fest eigentlich verkommen ist. Gestern waren Rahel und ich auf dem Weihnachtsmarkt von 4 bis 6. Und Rahel meinte dann so, Danny, hör doch mal die Musik aus den Boxen. Das waren schöne christliche Lieder mit Texten aus der Bibel auch. Und dann schaut man sich so das Treiben auf dem Weihnachtsmarkt an und man merkt, nichts hat mit dem eigentlichen Geschehen von Weihnachten zu tun, außer die Lieder aus der Lautsprecher und wir, die wir an dieses Geschehen glauben und dort auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sind. Aber warum ist uns als Christen der Hintergrund dieses Festes so wichtig? Und warum wollen wir, dass Menschen davon wissen? Und warum feiern wir überhaupt dieses Fest? Und warum hört man eine Predigt 11 Tage, bevor es schon losgeht? C.S. Lewis, ein bekannte Autor aus dem letzten Jahrhundert, er bezeichnet das Geschehen von Weihnachten, nämlich dass Gott Mensch geworden ist, als das große Wunder. Er sagt, jedes andere Wunder bereitet auf dieses vor oder rückt es in den Vordergrund oder ist seine Folge. Ohne dieses Wunder gäbe es dieses Wunder der Auferstehung nicht. Und das Wunder deiner Errettung gäbe es nicht. Deswegen, es ist das große Wunder. Gott wird Mensch in der Person von Jesus Christus. Welch ein Wunder. Und deswegen erinnern wir uns daran. Und die Frage, die ich heute Morgen aufwerfen will und auf die ich auch eine Antwort geben will, ist, wie gehen wir um mit diesem Wunder? Was bewirkt das in unseren Herzen? Wie gehen wir in diese Feiertage? Was für eine Herzenshaltung sollten wir haben? Aber nicht nur in diesen Feiertagen, sondern in das ganze nächste Jahr und in unser ganzes Leben. Wie gehen wir damit um? Und Paul Gerhardt, ein Liederdichter aus dem 17. Jahrhundert, der hat sich diese Frage auch mal gestellt. Und er hat ein Lied gedichtet, wir haben es gesungen. Und er stellte Jesus diese Frage. Jesus, wie soll ich denn damit umgehen, dass du Mensch wirst? Und er fragte, wie soll ich dich empfangen? Und ich möchte heute Morgen diese Frage ein wenig umformulieren, sodass wir uns jeder für sich persönlich fragen, wie soll ich ihn empfangen? Wie soll ich ihn empfangen? Was ist die angemessene Reaktion in deinem und meinem Herzen auf dieses Wunder der Weihnachtsbotschaft, auf die Tatsache, dass Gott Mensch wird in der Realität von Jesus Christus? Und um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, habe ich diesen Psalm gewählt, den ich gerade vorgelesen habe. Dieser Psalm wurde geschrieben 1000 Jahre, bevor Jesus auf die Erde kam und 3000 Jahre, bevor du auf die Erde kamst. Und wie so viele andere Psalmen wurde der Psalm vom König David geschrieben. Und wir kommen natürlich ins Fragen, wenn wir diesen Psalm lesen und dann fragen wir uns, wie bitte, Prediger, was hat denn dieser Psalm bitte mit Weihnachten zu tun? Und was hat der überhaupt mit uns zu tun? Der Hintergrund von diesem Psalm, den finden wir in 2. Samuel 6. Dort ist geschrieben von dem Anlass, der dahinter steckte, warum David dieses Lied überhaupt schrieb. David hatte etwas ziemlich Starkes erlebt. Er hatte etwas gefühlsmäßig richtig Wunderbares erlebt und er wollte etwas von seinen Gefühlen mitteilen, als er nämlich eines erlebte, als die Bundeslade, die lange Zeit verachtet und bei den Philistern war, als diese Bundeslade, dieser Schrein Gottes, der bildhaft war für die Realität Gottes unter seinem Volk, als diese Bundeslade hinaufgebracht wurde in die Stadt Jerusalem. Diese Stadt Jerusalem war gerade erst erobert worden, aber sie war gleich zur königlichen Stadt erklärt worden. Und es war durch die Bundeslade ein Zeichen gesetzt, dass Gott wieder unter seinem Volk Realität und gegenwärtig sein wollte. Und der David war davon richtig begeistert. Gott ist wieder mitten unter uns. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, was der David getan hat, als er das gesehen hat. Gott kommt zurück. Nur als Bild und als Beispiel, aber in der Bundeslade war es. Gott war gegenwärtig und David, er tanzte mit aller Kraft. Und er war froh darüber, dass Gott wieder gegenwärtig sein sollte. Und die Frage ist, die wir uns hier stellen könnten, was empfinden wir in unserem Herzen, wenn wir daran denken, dass Gott gegenwärtig wurde unter uns in der Person von Jesus Christus? Ich weiß nicht, ob wir nicht manchmal ein wenig mehr Fröhlichkeit an den Tag legen könnten wegen dieser wunderbaren Tatsache. Und natürlich, wenn wir das so lesen, der Psalm, und der Hintergrund, der kommt ziemlich anders daher, wie das Geschehen von Weihnachten oder wie auch unsere Situation heute. Wir wissen nichts von einer Bundeslade, wir wissen nichts von einem Christkind und Jesus ist auch nicht unter uns. Aber schauen wir uns diesen Psalm mal an. Vielleicht können wir doch ein wenig eine Antwort finden. Wie sollen wir ihn empfangen? Dort steht in dem ersten Vers, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Und hier fängt genau der große Anstoß an, den Menschen heutzutage haben. Auch im Gespräch, was ich am Donnerstag mit einer Frau hatte, die hat uns für verrückt erklärt, dass wir glauben, Gott hat die Erde geschaffen. Aber genau das ist das, was der David hier sagt. Gott gehört die Erde und alles, was darauf lebt und sich befindet, ohne Ausnahme. Gottes Herrschaftsanspruch erstreckt sich über alles und sie ist bedingungslos und umfassend. All der Reichtum an Tieren, all der Reichtum an Pflanzen, all der Reichtum des Wassers, all der Reichtum in der Natur, in allem und durch alles wirkt Gott. Und die einfache Antwort auf die Frage, warum ist das so, das gibt der David uns auch. In Vers 2 gibt er uns die Antwort, denn warum gehört Gott die Erde? Er hat sie gegründet, so steht es hier, er hat sie geschaffen. So könnte man es auch sagen, deswegen ist Gott der Herrscher und Besitzer dieser Erde. Und was hat das mit Jesus zu tun? Folgendes, in Kolosser 1, Vers 16 steht, was das mit Jesus zu tun hat. Jesus war beteiligt an der Schöpfung. Dort schreibt Paulus, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen und es besteht alles durch ihn. Jesus Christus hat die Erde geschaffen. Und deswegen gehört sie ihm. Wie sollen wir also ihn empfangen, wenn wir uns diese Frage stellen? Dann kriegen wir eine Antwort hier, eine erste Antwort. Wir sollen ihn empfangen als Jesus, der geboren wurde, als ein Kind in Windeln gewickelt. Wir empfangen ihn als den, der die Erde geschaffen hat und dem alles darauf gehört. Und der Johannes, der Evangelist, sagt, gibt nichts, was nicht geschaffen ist, ohne ihn. Und sogar du selbst bist ein einzigartiges Geschöpf Jesu. Und wenn du jetzt an Weihnachten denkst und an diese Menschwerdung von dem, der dich geschaffen hat, dann begreifst du auf einmal, wie großartig das ist. Wir müssen begreifen, dass wir ihm gehören, dass er der Herrscher ist. Und das ist ja gerade das Großartige an Weihnachten. Und der große Unterschied auch zu der Geschichte aus dem Alten Testament, als Gott Realität wird im Bild der Bundeslade. Hier an Weihnachten, in dem Geschehen vor 2000 Jahren, da ist etwas ganz anderes wahr, nämlich Gott, dem alles gehört, Jesus Christus, er wird Mensch und er gibt all seinen Herrschaftsanspruch auf. Und wird einer von uns. Und dann dieses so traurige Wort in Johannes 1, Vers 12. Er kam in sein Eigentum. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und darauf müssen wir uns besinnen, wenn wir eine Antwort finden wollen. Wie gehen wir um mit diesem Wunder? Jesus kommt in sein Eigentum. Er wird Teil einer Menschheit, die ihm gehört, die er befehligen kann und über die er herrscht. Und Jesus selbst fügt sich diesen finsteren Mächten, die das ganze Leben seit seiner Geburt nur eines wollten, nämlich ihn umbringen. Und wenn wir diese Geschichte von Weihnachten dann vergleichen mit diesem Bild aus dem Alten Testament, dann merken wir, wie das nur ein Schatten war von dem Zukünftigen, nämlich dass Jesus Christus Mensch wird und Gott sich offenbart und uns Menschen zeigt, wie er ist. Aber, und diese Botschaft muss ich auch klar sagen, das hat alles keine Bedeutung, wenn dieser Herrschaftsanspruch Jesu nicht für dich persönlich real wird. Dass du sagst, ja, das ist für mich. Er ist auch für mich gekommen und er ist mein Herr. Und ich empfange ihn an Weihnachten mit Freuden, weil er gekommen ist für mich. Und die Frage ist, könntest du das? Kannst du das? Erfüllt mit Begeisterung sagen, ja, dieser Gott, der mich geschaffen hat, wird Mensch, wird einer von uns und geht diesen Weg, den er gegangen ist. Oder musst du leider nur sagen, ja, das, was du jetzt glaubst, das sind religiöse Grundannahmen, aber in deinem Herzen tut sich gar nichts dabei, wenn du daran denkst. Dein Leben, deine Gefühle, deine Gedanken sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Was der David hier will, für ihn war das klar, er wollte seine Herzenshaltung ausdrücken. Und wir müssen uns fragen, haben wir diese Herzenshaltung, diese Einstellung? Und dann, David und sein Volk, die sind noch nicht fertig mit ihrem Lied. Sondern vielmehr bleibt für David die Frage, wer kann dann überhaupt Gott, wenn du schon Gegenwart wirfst bei uns durch die Bundeslade, wer kann überhaupt dir angemessen begegnen? Wer kann dich anbeten? Wer ist würdig, in die Gegenwart Gottes zu treten, jetzt, wo Gott gegenwärtig sein will, in der Bundeslade? Was muss derjenige dazu mitbringen? Oder anders gefragt, wie soll das überhaupt gehen, dieses Empfangen der Bundeslade damals und dieses Empfangen des Gottessohnes heute? Und hier haben wir dann eine zweite Antwort aus diesem Psalm. Wie soll ich ihn empfangen? Und es geht dabei um die Betonung, wie geht das überhaupt? Wie können wir mit diesem Wunder von Weihnachten überhaupt in Berührung kommen? Und er sagt es hier, David fragt, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Damals im Alten Testament war die Stiftshütte und später dann der Tempel der Ort, an dem Gottes Gegenwart Realität wurde, an dem man ihn anbeten konnte. Und hier sehen wir dann auch so einen Parallelismus, wie er oft vorkommt im Hebräischen. Zweimal wird das Gleiche durch verschiedene Aussagen ausgesagt. Und die Frage ist, wer darf eigentlich Gott anbeten? Wer ist würdig, in die Gegenwart Gottes zu treten oder übertragen in unsere Zeit? Für wen bekommt dieses Geschehen an Weihnachten eine wirkliche und echte Bedeutung und wird eine Begegnung mit Gott? Das hat den David beschäftigt. Und das muss auch uns beschäftigen. Wie kommen wir überhaupt in Berührung mit diesem Gott? Wie wird dieser Jesus für uns relevant? Und in unserem Text formuliert dann David eine Antwort. Wer darf? Wer darf Gott dir begegnen? Und er sagt dann in Vers 4, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Und auf einmal merken wir, hier ist die Antwort klar, wer darf in die Gegenwart Gottes treten. Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat und dessen Leben nicht geprägt ist von Falschem. Und wisst ihr, worum es hier geht? Es geht um eine innere und äußere Reinheit. Und ich habe so die Angst, dass viele Christen meinen, nur die äußere Reinheit ist das, was zählt. Man lebt so fromm daher, man stiehlt nicht, man lügt nicht, man geht in den Gottesdienst und man spendet. Man hat ganz unschuldige Hände. Man ist ja so ein toller Mensch. Aber David sagt, das ist nicht alles. Zu dieser äußeren Reinheit, diesen unschuldigen Händen, muss eine innere Reinheit, nämlich ein reines Herz hinzukommen. Und das ist der Unterschied. Falsche Religion will nur etwas doktern an der äußeren Form. Aber die wahre Religion, die von Gott kommt, die will an unser Herz und nur dort ansitzen. Und wenn wir das so hören, ich weiß nicht, was du denkst, vielleicht bleibt für uns die Frage, wer hat denn schon ein reines Herz? Oder wie erlangen wir überhaupt dieses reine Herz? Und dann ist mir so wichtig zu sagen, diese Worte von David können wir nicht so lesen, wie wenn David sagte, dass wir aus uns heraus irgendwie diese Kriterien erfüllen könnten, nämlich mit Gott in Berührung zu kommen. Der Weg im Alten Testament, das war für die Menschen schon wirklich klar, der ging nur über diesen einen Weg, nämlich dass Gott Wege bereitet hat, mit dem man mit ihm in Berührung kommen konnte, mit dem man ein reines Herz und unschuldige Hände haben konnte. Und es war durch die Opfer und Rituale, die Gott vorgeschrieben hatte und die dazu eingesetzt waren, um Reinigung zu vollbringen. Und für uns heute, wenn wir wissen wollen, welchen Weg gibt es eigentlich in diese Gegenwart Gottes, in diese Begegnung mit Gott. Wie kommen wir denn mit ihm in Gemeinschaft? Dann müssen auch wir begreifen, dass Gott alles Notwendige bereitstellt und uns damit beschenken will, auch in diesem Weihnachten, wenn du das noch nicht sagen kannst, dass du diese Gemeinschaft und diese Gegenwart Gottes erleben kannst. Das heißt, unschuldige Hände und ein reines Herz erlangen wir nicht durch uns, sondern durch etwas, was außerhalb unserer selbst liegt. Und Jesus, als er hier auf der Erde war und in seiner Bergpredigt, da sagte er ganz klar: Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich weiß nicht, wie dein Herz aussieht in diesen Tagen. Gott weiß es. Aber ich weiß, du wirst von dir aus nie die Kriterien mitbringen, um Gott zu schauen, um ihm zu begegnen. Und das ist ja das Wunderbare an Weihnachten, dass derjenige, den wir an Weihnachten empfangen wollen, als was er ist, nämlich Jesus Christus, dass er den Weg bereitet hat, sodass wir mit Gott in Beziehung kommen können. Und er hat es durch seine Menschwerdung und seinen Tod vollbracht. Er hat eine Antwort gegeben. Wer kann diese Reinheit erlangen? Und dann ist die Frage, wie bekommt Weihnachten überhaupt Bedeutung für uns? Oder wie bekommt dieser Jesus für dich eine Bedeutung, die über dieses Weihnachtsfest hinausgeht? Und die Antwort ist, indem du ihn, Jesus Christus, anerkennst, als den, der seine unschuldigen Hände an ein Kreuz hat nageln lassen. Und wie er hängt dort an diesem Kreuz mit reinem Herzen, Verlassung von seinem Vater, und ruft: Es ist vollbracht. Das ist die angemessene Reaktion, wenn wir Jesus empfangen wollen als Christkind in der Krippe, dass wir ihn sehen als denjenigen, der alles vollbracht hat. Wir sehen uns an und sagen: Jesus, mit all meiner Schuld in meinem Herzen, mit all der Falschheit an meinen Händen, kann ich nicht in Gott in Berührung kommen. Aber du hast die Mittel. Und dich will ich annehmen. Und dann nehmen wir das an, was Jesus uns anbietet. Und die Frage ist heute Morgen und in Bezug auf dieses Weihnachtsfest: Hast du diesen Jesus schon so empfangen? Hast du erkannt, dass du von dir aus niemals etwas mitbringen kannst, was dich mit Gott in Berührung bringt? Das reine Herz wirst du dir nicht erarbeiten können, so fromm du auch sein magst. Das reine Herz, das Gott von dir fordert, das kann nur rein werden, indem es gewaschen wird durch das Blut, das Jesus für dich vergossen hat. Und dann, und nur dann, wenn du diese Reinheit, die Jesus gelebt hat und die er darstellt, wenn du diese Reinheit für dich beanspruchst und sagst: Jesus, deine Reinheit will ich im Glauben annehmen, dann wird sie dir zugesprochen und du empfängst diesen Jesus in der richtigen Art und Weise. Und der David, der war begeistert. Ich weiß nicht, wie begeistert David wäre, wenn er von Jesus gewusst hätte, in der Form, wie wir von ihm wissen. Aber der David wusste, Gott stellt alles bereit, in seiner Weisheit, in seiner Gnade, damit wir Menschen mit ihm in Begegnung kommen können. Im Alten Testament waren es die Mittel, die Gott bereitgestellt hat durch die Opfer. Und durch das Geschehen von Weihnachten stellt Gott selbst seinen Sohn bereit als Mittler, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und dann lesen wir in Vers 5: Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Menschen, die das erlebt haben, nämlich ein reines Herz und in die Gemeinschaft Gottes kommen, das sind gesegnete Menschen. Zu diesen kannst du auch zählen. Und dann sagt er in Vers 6, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten. Menschen, die erlöst sind, die Jesus richtig empfangen, die suchen nach ihm. Und als ich das so vorbereitete, dachte ich mir: Danny, sag mal, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Gehörst du zu denen, die nach ihm trachten, die nach ihm suchen? Spurgeon sagte zu diesem Vers: Christen sind eine Generation von Suchenden. Im Himmel, sagt er, finden wir eine Generation von Findern, von Besitzenden, von Genießenden. Aber hier sind wir eine Generation von Suchenden, von Menschen, die nach Gott fragen und die sich nach seiner Gegenwart sehnen.
Ich weiß nicht, wie sehr du dich sehnst. Ich weiß, dass bei mir noch viel, viel Handlungsbedarf ist in dieser Sache. Und ich wünsche mir, dass diese Feiertage mich wieder neu damit konfrontieren und dass ich Zeit finde, Gott zu suchen. Und das wünsche ich uns, dass wir nicht eine Generation von Christen sind, die von einem Fest zum anderen hetzen und die gar nicht mehr hier, wie hier beschrieben, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten. Lasst uns hier mehr nach ihm suchen. Und wir haben gesehen jetzt, wie sollen wir ihn empfangen? Jesus ist der, der alles geschaffen hat und dem wir gehören. Und Jesus ist der, der überhaupt erst die Mittel bereitstellt, wie wir mit Gott in Berührung kommen können. Und dann ist die Frage, was bleibt uns als Reaktion? Was ist denn Davids Reaktion? Und was war der Gesang des Volkes über die Jahrtausende danach, in der dieser Psalm immer wieder Bestandteil des Gottesdienstes war? David sagt hier, erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch die ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wir müssen uns das so vorstellen, die Prozession mit der Bundeslade, die ist unterwegs hinauf in die Stadt Jerusalem und um dort hineinzugelangen, muss die Prozession auch vorbei an Stadttoren. Und David hat das wahrscheinlich im Blick, als er dieses Lied schreibt und er sagt und ist so begeistert davon, dass er sogar sagt, Tore, erhebt eure Häupter. Das heißt, macht die Tore weit, wie es in Luther-Übersetzung heißt. David verlangt sogar von den Stadttoren Beachtung, dass Gott Gegenwart wird und alles soll sich erheben, um diesen König zu empfangen. Hier kommt die Bundeslade, sagt David, in der Gott selbst gegenwärtig sein will, unter seinem Volk. Und David sieht nicht nur diese Bundeslade, und das ist das Schöne. David sieht mehr, er sieht den König der Herrlichkeit. Und um diesen geht es. Und wenn wir jetzt im Jahr 2009 auf diesen Psalm schauen, dann sehen wir viel mehr als die Bundeslade. Wir sehen Jesus triumphierend und herrschend. Wie er von den Wolken getragen und von den Engeln begleitet durch das Tor des Himmels einzieht. Und das ist für mich eigentlich das Ende der Geschichte, die mit der Weihnachtsgeschichte begann. Der König der Herrlichkeit kehrt triumphierend und herrschend zurück in die Stadt. Und dann lesen wir hier in dem Psalm, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wir können uns vielleicht so vorstellen, im Altertum gab es Stadtwächter. Und bevor der Stadtwächter oder der Torwächter jemanden reinließ, fragte er erstmal, Moment, wer ist denn dieser König? Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Er wollte es wissen, ich lasse doch nicht hier jeden rein. Und ich weiß nicht, welche Fragen du hast in Bezug auf diesen Jesus Christus. Aber vielleicht kann es sein, dass du dir noch nicht im Klaren bist, wer ist das überhaupt? Und ich glaube, heutzutage fehlt uns Christen wirklich dieses tiefe Bewusstsein über die Größe von Jesus, um wen es sich hier eigentlich handelt, wenn hier von dem König der Herrlichkeit die Rede ist. Und das ist das Dritte, was wir eigentlich klar sein muss, wenn wir eine Antwort auf die Frage finden wollen, wie sollen wir ihn empfangen? Wir müssen wissen, wer er ist und wir müssen ihn gebührend empfangen. Und die Antwort, die wir geben müssen, die finden wir eigentlich so deutlich nicht in der Weihnachtsgeschichte. Wenn wir uns hier dieses Bild anschauen, was ist denn das für ein König? Und wenn wir uns das ganze Leben Jesu anschauen, dann merken wir, da kommt nichts durch von einem König der Herrlichkeit. Aber, und das ist das, was wir immer wieder betonen müssen, wer ist dieses Christkind heute? Ich weiß nicht, was du denkst darüber. Hier lesen wir darüber, der Herr. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr. Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Wisst ihr, das klingt so anders als Holdner Knab im lockigen Haar. Ja, völlig anders. Der Herr mächtig im Kampf. Und das wünsche ich uns, dass wir das begreifen. Dieses Christkind ist der Herr mächtig im Kampf. Und wenn wir Weihnachten richtig feiern wollen, dann feiern wir es nicht mit dieser beschränkten Sicht. Die wollen wir nicht verleugnen. Aber es ist eine beschränkte Sicht, wenn wir so auf Jesus blicken als Christkind. Oder wenn wir so auf ihn blicken wie die Juden damals, die erwartet hatten, dass Jesus kommt und das Volk befreit. Ihn empfangen wir als Herrn der Herrlichkeit. Der Herr ist stark und mächtig im Kampf. Und dann lesen wir wieder, David sagt es nochmal, erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt eure ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Das ist eigentlich das Gleiche nochmal. Und dann ist die Antwort ein wenig anders. Es ist der Herr der Herrscherin, der Herr Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. Und in anderen Worten sagt David eigentlich wieder dasselbe. Jesus ist der Herr der Herrscherin. Er befehligt die Heere des Himmels. Und dann endet der Psalm hier. Und jetzt ist die Frage am Ende, was ist die Reaktion in unserem Herzen? Wie empfangen wir diesen König der Herrlichkeit, der hier zu uns kam, auf die Erde, als kleines Kind und in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend? Machen wir die Tore des Herzens weit? Öffnen wir ihm unser Herz, dass der König der Ehre einziehe? Wisst ihr was? Oft denken wir, der König hat es nötig, dass wir ihn hier reinlassen. Dass er uns braucht. Aber wisst ihr, was bedeutender ist? Wir brauchen diesen König. Und die, so wie David die Gegenwart des Königs oder Gottes erwartet hat, und so wie Obed-Edom, das war der Mann, bei dem die Bundeslade im Hinterhof stand, monatelang, der hat Segen erlebt. Und so wie Obed-Edom diesen Segen erlebt hat, so brauchen wir diesen Segen des Königs. Und das Jahr 2009 ist fast zu Ende. 18 Tage noch, dann beginnt ein neues Jahr. Die Frage ist, wird der König der Herrlichkeit in unseren Herzen sein? Wird er der sein, der Herr ist in unserem Leben, stark und mächtig im Kampf? Ich glaube, ich kann sagen, das Jahr 2010 wird ein hartes Jahr. Für dich und für mich, für den einen oder anderen mehr oder weniger. Aber wir werden viel Schweres erleben, das glaube ich. Und Herausforderungen werden kommen. Glaubensproben, wir werden krank, wir werden versucht und der Teufel will uns zerstören. Und das ist die Frage, wie sehen wir dann Jesus? Sehen wir ihn dann als den, den die Juden gesehen hatten, als sie ihn erwartet hatten, als den, der kommt, um alle Feinde zu zerstören und seine Herrschaft aufzurichten? Oder wie gehen wir mit ihm um? Wir hatten vor 2 Wochen einen Gottesdienst zur verfolgten Gemeinde. Es ist die Frage, wie liest die verfolgte Gemeinde so einen Psalm? Der Herr, stark und mächtig im Kampf und die verfolgten Christen sitzen im Gefängnis. Oder wie gehst du damit um, wenn du in das Jahr 2010 kommst und auf einmal läuft das schief und das läuft nicht richtig? Wie gehst du damit um? Wisst ihr, wo kriegen denn die verfolgten Christen die Kraft und die Stärke her, die ihnen hilft, durch das Jahr zu gehen? Und wo kriegst du die Stärke her? Eines müssen wir wissen. Der Herr der Herrlichkeit, dieser König der Herrlichkeit, er befreit uns zwar nicht von all dem Schweren. Und er geht auch nicht in jedes Gefängnis, so wie in der Apostelgeschichte, und befreit die Christen da. Aber eines, und das müssen wir beachten, hat er schon getan. Er hat den Kampf schon gekämpft. Und das ist es, was uns hilft im Jahr 2010. Jesus Christus hat schon gesiegt. Und das müssen wir wissen. Er hat den Kampf begonnen, als er als ein kleines Kind in Windeln gewickelt geboren wurde. Und er hat den Sieg davongetragen, als er am Kreuz gestorben und 3 Tage später auferstanden ist. Und wisst ihr was? Hierin liegt unser Halt. Und nirgendwo anders. Hier empfangen wir ihn als König der Herrlichkeit, der schon alles durchkämpft hat und mit dem wir all den Bösen und all den Schwierigkeiten, die kommen werden, entgegentreten können. Warum? Weil er schon gesiegt hat. Und das ist das Wunderbare, wenn du diesen Herrn angenommen hast. Er lebt in dir und mit ihm kannst du vorangehen. Er ist stark und mächtig im Kampf. Alle Kämpfe des nächsten Jahres, die kommen werden, die wirst du kämpfen können, weil Jesus in dir lebt und weil er den Sieg schon errungen hat. Und wenn du diesen Jesus noch nicht als den Herrn angenommen hast, der er ist für dich, dann kann ich dir sagen, Jesus erscheint jetzt noch nicht gefährlich und man muss jetzt noch nicht Angst vor ihm haben. Das kann ich verstehen, aber eines Tages wird Jesus kommen und wenn er nicht der König der Herrlichkeit für dich ist, dann wird er der sein, der gegen dich kämpfen wird. Und diesen Moment willst du nicht erleben. Wie sollen wir ihn empfangen, haben wir gefragt. Und die Antwort ist, wir müssen ihn empfangen als der, der die Erde geschaffen hat und dem wir gehören. Wir müssen ihn empfangen als der, der alle Mittel bereitstellt, sodass wir mit Gott in Beziehung kommen können. Und wir müssen ihn empfangen als den König der Herrlichkeit, der schon den Kampf gekämpft hat. Und mit ihm an der Seite gehen wir mutig voran, denn er ist da, um uns beizustehen. Amen.